Ihr Ruf ist eigentlich nicht gerecht. Ja, es gibt natürlich böse Bakterien und vor denen muss man dann sich auch mal desinfizieren, steril sein oder vielleicht auch mal bei einer schlimmen Infektion auch mal Antibiotika einnehmen. Aber im Gesamtbild sind die Bakterien eigentlich sehr nützlich für uns und wir brauchen sie auch um Leben zu.
Forever Young, der Gesundheitspodcast vom Lanzerhof. Von und mit Nils Behrens.
Unser Darm spielt aufgrund der großen Anzahl an Mikroorganismen eine bedeutende Rolle für unser Wohlbefinden und für unsere Gesundheit. Spätestens seit Darm mit Charme ist es gesellschaftsfähig geworden, auch darüber zu sprechen. Und das machen wir heute auch. Dr. Paul Hammer ist promovierter Systembiologe und Bioinformatiker. Er war schon immer getrieben von dem Wunsch, die Welt zu erforschen. Als Visionär ist er Teil der Gesundheitsbewegung für mehr Prävention, um uns Menschen dabei zu unterstützen, gar nicht erst krank zu werden. Herzlich willkommen, Dr. Paul Hammer.
Ja, hallo. Hallo Nils.
Paul, ich muss dir gleich erstmal vorab sagen, dass ich ja stocksauer auf dich bin. Ich habe jetzt schon zum zweiten Mal den Test bei euch gemacht, bei deiner Firma, bei Biomis. Und beim ersten Mal bin ich schon durchgefallen, habe ich 55 von 100 möglichen Punkten bekommen. Jetzt haben wir uns persönlich kennengelernt und jetzt habe ich dieses Mal wieder nur 59. Ich dachte mir, wenn ich jetzt schon dich kenne, dass du dann irgendwie was an den Testergebnissen machen kannst. Aber man braucht wohl 60 Punkte, um eine gesunde Darmflora zu haben. Von daher, ich bin sauer und auch ein bisschen enttäuscht.
Ach nein, brauchst du gar nicht sein. Also 59 ist schon gut. Erstmal hast du dich verbessert. Du bist von 55 auf 59 gekommen. Das ist schon mal gut. Und die meisten Menschen hier in Deutschland, die liegen so in dem Bereich. Und wir sagen so, ab 60 hast du eine gesunde Darmflora und das passt zu deiner Darmgesundheit. Und da bist du ja nah dran. Man kann bei dir bestimmt so ein paar Schrauben drehen, ein bisschen was machen an der einen oder anderen Stelle und dann wirst du auch die 60 reißen. Die besten, die wir haben, und das sind sehr, sehr wenige, die sind auch nur um die 90.
Okay, gut. Das heißt also, ich habe noch ein Ziel, aber darüber wollen wir ja heute reden. Also dann reden wir, lass uns doch mal genau darüber reden, wie nicht nur ich, sondern auch unsere HörerInnen möglichst einen hohen Wert erreichen. Oder beziehungsweise lass uns erstmal mit der Frage beginnen, warum das überhaupt wichtig ist. Also warum ist eine gesunde Darm wichtig?
Ja. Also man sagt ja, ist der Darm gesund, ist der Mensch gesund. Und der Darm, der Verdauungstrakt, ist einer der wichtigsten Organe, die wir haben. Ungefähr 80% aller Immunreaktionen gehen vom Darm aus. Und alles, was wir oral aufnehmen, wird dort sozusagen entschieden, was machen wir denn damit? Natürlich nehmen wir überwiegend Nahrung auf und diese Nahrung sollte bestmöglich verwertet werden und dem Organismus zugeführt werden. Dafür ist eine intakte Darmbarriere sehr wichtig. Aber so eine Darmbarriere soll zum Beispiel auch schützen davor, dass wir keine Toxine aufnehmen oder gar andere größere Einzeller, Mikroorganismen. Andererseits leben ja in unserem Darm Milliarden von Bakterien, aber auch ein Teil auch Pilze. Dann haben wir da auch Viren und Bakteriophagen. Das ist eine komplexe Community von verschiedensten Mikroorganismen, die über Millionen von Jahren der Evolution sich mit uns entwickelt haben, mit den Menschen. Aber uns auch schützen vor fremden Pathogenen, ja. Also wenn da mal ein Böser reinkommt, dann halten die den auch in Schach, wenn du eine gesunde Darmflora hast. Du merkst jetzt schon, es gibt ganz viele verschiedene Einflüsse auf unseren Körper.
Ich glaube auch, das Thema ist wirklich sehr komplex. Du hast ja glücklicherweise ein Buch dazu geschrieben, der Darmkompass, alles, was man über den unterschätzten Darm wissen muss. Und ich glaube, ich habe das ja glücklicherweise jetzt hier vor mir, ich bin ja vorbereitet. Und vielleicht lass uns da doch einfach mal in das ein oder andere konkrete Kapitel reingehen. Du hast es jetzt eben gerade schon mal das Thema Bakterien angesprochen. Und ich finde, es ist ja so interessant, wenn man das Buch liest, siehst du auf der einen Seite gibt es ein Buch über einen Absatz über das ganze Thema Hygiene, wie wichtig Hygiene ist. Und auf der anderen Seite sagst du, wie wichtig Bakterien sind. Also auf den ersten Blick würde man ja sagen, ein gewisser Widerspruch, aber mit Sicherheit
Nein,
nicht.
Kein Widerspruch. Wir haben so den negativen Ruf, dass Bakterien nichts Gutes für Menschen sind. Aber eigentlich bestehen wir überwiegend aus Bakterien. Wir tragen ja mehr Bakterien in und an unserem Körper wie körpereigene Zellen. Das ist schwer vorstellbar. Die sind halt auch deutlich kleiner als körpereigene Zellen, also menschliche Zellen. Und wie gesagt, über die Jahrmillionen oder Jahrtausende Jahre der Evolution hat sich dieses Mikrobiom, die Gesamtheit aller Mikroorganismen an unserem Körper in Symbiose mitentwickelt. Und wir haben da eine große Anzahl von Bakterien, die leben einfach mit uns. Wir haben aber auch eine große Anzahl von Bakterien, die unterstützen uns. Die unterstützen uns bei der Verwertung von Lebensmitteln. Die unterstützen uns beim Immunsystem richtig regulieren. Bei ganz vielen verschiedenen Faktoren unterstützen die uns. Und deswegen ist es wichtig, dass wir ein gesundes, ausgeglichenes Mikrobiom haben. Das bekannteste ist die Darmflora. Aber die wachsen uns auch auf der Haut. Wir haben eine Hautflora, eine Mundflora. Überall sind die eigentlich. Und ihr Ruf ist eigentlich nicht gerecht. Ja, es gibt natürlich böse Bakterien und vor denen muss man dann sich auch mal desinfizieren, steril sein oder vielleicht auch mal bei einer schlimmen Infektion auch mal Antibiotika einnehmen. Aber im Gesamtbild sind die Bakterien eigentlich sehr nützlich für uns und wir brauchen sie auch, um leben zu können.
Darf ich nochmal fragen, das heißt, das Mikrobiom ist nicht gleichzeitig die Darmflora?
Nein, das Mikrobiom ist ein Oberbegriff für die Gemeinschaft von verschiedensten Mikroorganismen. Das bekannteste Mikrobiom ist unsere umgangssprachlich genannte Darmflora. Aber allein in unserem Körper haben wir ja noch die Hautflora, Mundflora, im Auge, überall in jedem Organ finden wir eigentlich Mikroorganismen. Jetzt hat man sogar schon erste Indizien dafür, dass auch im Gehirn ein Mikrobiom existiert. Auch ganz spannend, ganz neue Erkenntnisse, die wir da haben. Aber du findest natürlich ein Mikrobiom auch in Böden, ja, also wo Pflanzen sind. Da gibt es eine Interaktion zwischen den Wurzeln und den Bodenbakterien. Du findest das in Gewässern. Du findest praktisch überall, wo Leben ist, auch Bakterien beziehungsweise Mikroorganismen. Weil die sich natürlich auch weit vor dem Menschen, vor einer Milliarde Jahre schon auf diesem Planeten entstanden sind. Und die existieren. Und das Mikrobiom ist wir sind umgeben von Bakterien überall und wir leben auch mit Bakterien, wir tragen sie auch in uns und sie sind ein Teil von uns. Und das weiß man, man kriegt es halt nicht mit, weil es so ein Mikrokosmos ist und so abstrakt weg, so klein ist. Aber durch die moderne Forschung und auch durch die Molekularbiologie und Mikrobiologie wissen wir halt immer mehr, wie vielfältig dieses Mikrobiom ist und wie nützlich und wertvoll es für uns Menschen ist, auch im Hinblick natürlich auf Gesundheit und Wohlbefinden.
Es ist ein relativ großer Abschnitt in deinem Buch über das ganze Thema Unverträglichkeiten. Ist es denn so, dass diese Unverträglichkeiten ein Stück weit in Abhängigkeit von den Bakterien sind, also von unserer Darmflora dann auch kommen?
Ja, es gibt ja zwei Formen von Unverträglichkeiten. Das eine ist die erblich bedingte. Das heißt, das bekommst du von deinen Eltern mitgeerbt. Da gibt es die Laktoseintoleranz, die ist aber weit unter 1% der deutschen Bevölkerung, wo einfach das Gendefekt ist.
Entschuldigung, da muss ich ganz kurz einhaken. Nur unter 1% sind laktoseintolerant. Also wenn man hier in Hamburg durch Eppendorf geht, sind alle laktoseintolerant.
Der erblich bedingten, das heißt, das, was du geerbt bekommst von deinen Eltern. Ja, also dafür kannst du nicht, du hast in dem Gen, Laktose-Dehydrogenase, hast du eine Genvariante, eine Mutation, die Gendefekt ausübt und dadurch ist die Funktionalität dieses Enzyms nicht mehr gegeben und du kannst Milchsäure sozusagen, Laktose nicht ordentlich verstoffwechseln und hast dann solche Symptome, ja, wie Durchfall zum Beispiel oder auch Schmerzen. Und dann gibt's die zweite Form, das ist die anerworbene Laktoseintoleranz. Also du hast eine Hochübersensitivität gegen Milchprodukte. Das liegt daran, dass deine Darmflora sich verändert hat, weil wir haben bis zu 1000 verschiedene Bakterienarten in unserem Darm und die übernehmen verschiedenste Funktionen. Unter anderem können auch diese Bakterien Milchprodukte, Milchsäure, Laktose verstoffwechseln. Und wenn du die dann aber verlierst, dann kann es halt dann auch dazu kommen, dass du eine sogenannte anerworbene Laktoseintoleranz bekommst. Und da kann man halt helfen mit speziellen nützlichen Bakterien. Lactobacillen sind da sehr gut, Bifidobakterien, die Klasse der Bifidobakterien sind sehr gut geeignet, um anerworbene Unverträglichkeiten entgegenzutreten.
Okay. Wenn man jetzt das Thema Laktoseintoleranz hat, ich würde mal sagen, die nächstbeiden häufigeren sind ja Gluten und Fructose. Ist das ähnlich gelagert?
Bei Fructose ist das ähnlich. Bei Gluten muss man nochmal unterscheiden zwischen Zöliakie. Das ist ja eine Autoimmunerkrankung. Da greift dann dein Immunsystem praktisch ja, wenn du Gluten-Weizenprodukte konsumierst, dann praktisch ja, deine eigenen Darmzotten an, die verkümmern dann. Und wenn die Darmzotten, ist ja die Oberfläche des Darms, im Dünndarm vor allem nicht intakt sind, dann hast du natürlich ein Problem, nicht nur mit den Symptomen, Durchfallen und Schmerzen und was dazu kommt, sondern du kannst auch keine Nährstoffe mehr ordentlich aufnehmen. Glutenunverträglichkeit allgemein ist eher, sag ich mal, auch eine erhöhte Sensitivität, Überempfindlichkeit gegen Weizenprodukte. Auch das kann einfach im Leben kommen. Die Forschung tappt noch im Dunkeln, woran das liegen kann. Wahrscheinlich hängt auch das Mikrobiom daran. Spielt eine große Rolle daran. Also, dass bestimmte Bakterien fehlen oder falsche da sind. Da weiß man aber einfach noch zu wenig. Auf jeden Fall hat man erkannt, jetzt in der Studie habe ich gesehen, dass es nicht am Weizen liegt. Ja, man dachte ja, vielleicht liegt es daran, dass man jetzt so viel Gluten in den neuen Weizensorten hat oder Getreidesorten. Aber eher im Gegenteil, das kann es nicht sein. Und deswegen deutet es darauf hin, dass es eher am Mikrobiom liegt. Aber da muss man ehrlich sagen, da ist die Forschung noch nicht so weit. Wir wissen schon einiges, aber bei weitem noch nicht alles.
Ach, wie interessant, weil normalerweise hast du ja fast immer als Begründung für diese Häufigkeit der Glutenunverträglichkeit, dass dann immer der Weizen dann die Schuld bekommt. Also den würdest du jetzt sagen, der ist kurz davor, sich zu rehabilitieren. Aber jetzt mal ganz naiv gefragt, weil letztendlich wollen wir ja auch immer, dass unsere HörerInnen ihr Leben dann auch ein Stück weit durch diesen Podcast verbessern können. Ist es so, dass ich, wenn ich eine von diesen Unverträglichkeiten habe, Probleme habe, dass ich grundsätzlich die Chance habe, durch die richtigen Bakterien oder durch eine Umstellung meiner Ernährung oder durch keine Ahnung was, wieder, genauso wie der Weizen rehabilitiert wird, auch meine Darmflora rehabilitieren kann und sie dann auf kurz oder lang dann wieder mal einer von diesen Dingen dann wieder auch gut verträgt?
Ja, also gerade bei diesen anaerworbenen, das heißt ja, ich verliere bestimmte Bakterien in meinem Darm und dann reagiere ich halt schlechter drauf, ist falsch eingestellt mein Organismus, den kann ich dann auch wieder ja, zurückprogrammieren. Ja, und dauert manchmal länger, manchmal ist schwieriger, aber prinzipiell ist das möglich. Und ja, dann muss man halt gucken, welche Bakterien fehlen denn. Prinzipiell ist es so, dass man erstmal auf die Nahrung verzichtet, wo viel Milchprodukte drin sind oder Weizen und dann sukzessive das nach und nach erhöht. Und man kann dann halt unter anderem auch mit unserem Test gucken, okay, welche Bakterien fehlen mir denn, die mich unterstützen, solche Produkte besser zu verdauen. Und dann kann ich die auch noch mit bestimmten Nahrungsergänzungsmitteln, Probiotika nennen, die sich auch noch dazu tun. Und dann kann man mit der richtigen Ernährungsweise dann und diesem Probiotika ja, diese Unverträglichkeiten dann besiegen, zumindest die Symptome mildern. Und bei manchen gehen sie sogar komplett weg.
Da würde ich ganz gerne an einer Stelle einmal einhaken. Du hast eben gerade von Probiotika gesprochen. Man spricht dabei ja manchmal auch von Präbiotikern und man spricht manchmal auch, jetzt habe ich das Gefühl, das ist der neueste Shit, von
Ja.
Postbiotikern. Kannst du vielleicht für unsere HörerInnen mal aufklären, was ist denn eigentlich was?
Genau, sehr, sehr gerne. Präbiotika sind Stoffe, die unsere Mikroorganismen, vor allem Bakterien im Darm, essen, verwerten, woraus sie Energie ziehen. Das sind häufig Ballaststoffe oder nicht verdauliche Stoffe, was unser Mensch verstoffwechseln kann
Also so
direkt.
Flohsamenschalen wäre Präbiotika.
Besteht aus Präbiotika, nicht komplett, ist ja ein komplexes, aus Flohschalen sind ja ein komplexes organisches Gemisch, aber auch dort sind Präbiotika drin. Und man bezeichnet es natürlich dann auch so, weil es dafür ist. Aber Ballaststoffe allgemein, die du auch in Hülsenfrüchten oder Linsen und so findest, die beinhalten viel, die sind praktisch Futter für die Mikroorganismen, für die Bakterien. Probiotika, das sind die Bakterien an sich selber. Ja, also wir füttern die Probiotika mit den Präbiotika. Das sind alle nützlichen Bakterien, die auch in unserem Darm sich ansiedeln, bei uns leben sollten, die uns unterstützen, die ganzen Funktionen zu übernehmen. Und die Postbiotika, das sind die Stoffe, die diese Bakterien in unserem Darm bilden. Ja, also die bilden ja zum Beispiel kurzkettige Fettsäuren, die bilden Serotonin als Botenstoff, die bilden aber auch Vitamine, ja, B-Vitamine. Und das alles, was als Stoffwechselprodukt von diesen Bakterien in unserem Darm produziert wird, nennt man dann Postbiotika. Und die kann man ja auch direkt zusetzen. Dann übergeht man praktisch die Mikroorganismen. Man gibt es halt direkt rein und gibt es sofort im Blut. Und deswegen gibt es diese drei Begrifflichkeiten.
Also wenn ich das, entschuldige ganz kurz, wenn ich das mal versuche in eine Analogie zu übertragen, dann nehmen wir mal, ich habe einen Hühnerstall, mein Darm ist der Hühnerstall. So. Das heißt also, das Futter für die Hühner sind im Grunde genommen eigentlich die Präbiotika. Das Huhn selbst ist das Probiotika. Und wenn ich jetzt nicht nur Hühner haben möchte, sondern gegebenenfalls auch noch Gänse oder Enten, dann...
Das Ei.
Das habe ich schon verstanden. Also das heißt aber, wenn ich jetzt Probiotika einnehme, dann ist es so, dass ich dann gegebenenfalls sozusagen zu den Hühnern noch ein anderes Geflügel dazu nehme. Und das Postbiotika ist das Ei. Ist das richtig?
Genau. So ähnlich kannst du das dir visualisieren. Mhm.
Und das heißt also, wenn ich Postbiotika einnehme, dann ist im Grunde genommen etwas, was ich eigentlich möchte, dass die Präbiotika produzieren, aber vielleicht habe ich die passenden Probiotika. Oh Gott, jetzt muss ich echt aufpassen. Also, wenn mir die passenden Bakterien fehlen, die dann ein von mir gewünschtes Postbiotika produzieren, dann kann ich eben halt den Shortcut nehmen und direkt in auch Postbiotika supplementieren.
Genau, du kannst halt den Prozess schneller machen. Du hast es sofort verfügbar, weil die Ansiedlung von Bakterien im Darm, das dauert ja ein bisschen vom Probiotika. Mhm. Aber nachhaltiger ist es natürlich, die richtigen Bakterien in den Darm zu haben, dass die diese Postbiotika bilden. Das setzen wir auch an. Also du willst ja einen nachhaltigen Effekt haben und nicht ständig jeden Tag nehmen, sondern irgendwann musst du dann das Postbiotika gar nicht mehr nehmen, weil deine Bakterien im Darm dieses Postbiotika dann ganz natürlich selbst bilden.
Was ich so interessant fand, das ist, glaube ich, auch Teil deines Buches, dass man auch schon unterscheidet zwischen Menschen, die eine natürliche Geburt hatten versus welche, die einen Kaiserschnitt hatten oder eben halt auch Menschen, die gestillt wurden, die nicht gestillt wurden. Also man nimmt scheinbar da schon sowohl eben bei der natürlichen Geburt nimmt man schon erste Bakterien auf, als auch mit der Muttermilch, die für mich dann nachhaltig wichtig sind. Wenn ich mir überlege, ich bin jetzt 47 Jahre alt, dass etwas, was vor 47 Jahren passiert ist, so wichtig für meine Darmflora ist, weil es ist ja dann quasi nicht das Angeborene, sondern etwas, was mir dann ab Geburt an zugesetzt wurde, dass ich heute, 47 Jahre später, etwas verändern kann, indem ich einfach ein paar Pillen schlucke. Das kommt mir so vor, als ob es irgendwie nicht passt.
Ja, ganz so einfach ist es auch nicht. Also du kannst nicht einfach eine Pille schlucken und dann ist alles gut. Probiotika ist auch kein Wundermittel. Es hilft, unterstützt, aber du musst natürlich deinen Lebensstil und deine Ernährungsweise auch anpassen oder gesund, divers, ausgewogen führen, weil wenn du nur Junkfood isst und Alkohol trinkst, dann gehen natürlich die Bakterien auch wieder weg. Aber du hast recht, in den letzten Jahren wissen wir immer mehr, wie wichtig eine natürliche Geburt ist, wie wichtig weil der Mensch, wenn er geboren wird, hat den Erstkontakt mit dem Mikrobiom, während er durch den Geburtskanal sozusagen rauskommt. Und wenn er diesen Geburtskanal nicht durchtritt, weil er einen Kaiserschnitt hat, dann kommt er nicht so in den Kontakt mit dem Mikrobiom der Mutter und kann den nicht aufnehmen und dann siedeln sich die Bakterien erstmal nicht an. Genauso nimmt natürlich auch beim Stillen des Säuglings viele Bakterien auch oder Mikroorganismen über die Muttermilch auf, die sich dann auch im Organismus bei dem kleinen Menschen dann ansiedeln. Aber es ist so, dass du in der Kindheit dein Mikrobiom durch die Interaktion mit deiner Umgebung aufbaust bis zum 14., 15. Lebensjahr, dann hat man so das Erwachsenenmikrobiom und dann ist es relativ stabil bis ins höchste Alter, wo es dann nochmal ein bisschen abfällt. Und gerade was du sagst, ja, wenn du sehr steril aufwächst und keinen Kontakt zu Bakterien hast, denk mal an jeder, der jetzt einen Säugling schon mal kennengelernt hat, weiß, das leckt jede Türklinke ab, jede Tischkante, ja, das macht es instinktiv, weil es dadurch Bakterien aufnimmt. Die Bakterien stellen mein Immunsystem richtig ein, die siedeln sich in meinem Darm an und die leben dann ein Leben lang mit mir mit. Wenn ich aber das unterbinde und nur desinfiziere, dann kommt es nicht in Kontakt und dann kann es passieren, dass zum Beispiel Kinder, und das sehen wir empirisch in den Daten, mehr allergische Reaktionen ausbilden, weil das eigene Immunsystem denkt, die harmlose Polle ist jetzt ein böser Keim. Dabei ist es nur eine harmlose Polle, weil im Kindesalter kein Kontakt zu Pollen oder Dreck auch vorkam, so dass der Mensch da eingestellt wurde. Deswegen ist Sterilität nur begrenzt gut. Deswegen haben wir auch diese Zivilisationskrankheiten, unter anderem, weil wir viel zu steril mittlerweile, zu oft duschen, zu oft eincremen und weiß ich was alles. Wir sind ja immer noch Säugetiere. Wir haben aber in den letzten 100 Jahren Industriezeitalter, sag ich mal, das abgelegt, die Attitüde, aber die Biologie kommt gar nicht hinterher und deswegen haben wir so eine Effekte auf hinaus, Unverträglichkeit, allergische Reaktionen, Immunschwäche, Verdauungsprobleme, das kommt ja einher damit. Wenn du das vergleichst mit Völkern aus Tansania oder in Amazonas, die haben eine sehr hohe Diversität an Bakterien noch. Die leben ja sehr ursprünglich, die leben sehr viel draußen, die essen sehr divers ihre verschiedenen Früchte und Gemüsesorten und mal schießen sie auch ein Tier, ja, und essen sie es. Die haben aber keine industrieverarbeiteten Lebensmittel. Die haben keine Konservierungsstoffe, die haben nicht so viel Zucker, die haben kein Überangebot von auch Fleisch mit Fett und alles. Und die haben nicht die Krankheitsprobleme wie wir, die haben keine Nahrungsunverträglichkeiten, die haben keine Herz-Kreislauf-Probleme, die haben kein Übergewicht. Und woran liegt es? Das sieht man, weil man viele Studien gemacht hat mit diesen Völkern, die haben eine sehr hohe Diversität, also Vielfalt an verschiedenen Bakterien, die verschiedenste Funktionen übernehmen. Und wir in der westlichen Welt verlieren diese Vielfalt, diese Diversität. Wir haben ungefähr um die 500 jetzt, weil wir uns halt industriell eine industrielle Lebensweise angeeignet haben, gerade auch die Ernährungsweise. Da spielen aber auch Themen wie Medikamente eine Rolle, Antibiotikavergabe.
Antibiotika ist ja ein spannendes Thema. Das lernt man ja eigentlich immer, wenn man ein Antibiotika verschrieben bekommt, dass man sagt, okay, das ist ganz, ganz, ganz schlimm für die Darmflora. Ist es wirklich so?
Ja, Antibiotika ist ja ein Breitbandgift für alle Bakterien. Es ist jetzt nicht nur gegen böse Bakterien. Du nimmst es wegen der bösen Bakterien, wenn du eine Infektion hast. Aber es tötet leider auch die guten Bakterien ab. Und wenn du eine hohe Dosis nimmst und über einen längeren Zeitraum, machst du deine Darmflora halt kaputt. Und die solltest du dann auch schnell wieder aufbauen. Mittlerweile macht man es ja auch so bei Antibiotikern, dass du ein Probiotika dazu bekommst. Und 2 Stunden nach der Antibiotika-Einnahme nimmst du deine Probiotika-Kapsel, wo nützliche Stämme drin sind, schluckst die und so kannst du dem entgegenwirken, dass deine Darmflora so geschädigt wird. Aber trotzdem werden die Bösen halt vernichtet. Und das hat man viele Jahre viel zu viel Antibiotika vergeben. Auch bei Krankheiten, wo es gar keinen Sinn macht, bei viralen Infektionen zum Beispiel, also wo Virus eine Rolle spielt. Aber wir nutzen auch Antibiotika viel zu viel in der Fleischerzeugung. Ja, also es ist ja, da werden ja Tonnen gekippt ins Tierfutter mit rein, weil die natürlich dauernd unter Stress sind und du versuchst, die Keime da im Griff zu behalten. Problem ist nur, du züchtest dadurch multiresistente Bakterienstämme, die dann ein Problem werden können, wie der Krankenhauskeim, haben wir vielleicht auch schon einige gehört, den man da nicht mehr in den Griff kriegt, dann wirkt halt kein Antibiotika mehr, wenn du eine Infektion hast, wenn die Bakterien eine Resistenz aufgebaut haben. Das ist wirklich ein Problem und da müssen wir auch dran arbeiten, also allgemein die ganze Industrie, auch die Fleischerzeugung, aber auch hier im klinischen Bereich.
Ich muss jetzt trotzdem nochmal wieder so naiv fragen, wenn ich jetzt mir überlege, ich habe schon mein Mikrobiom mit aufgebaut im Geburtskanal, dann nehme ich ein Antibiotika, was dann alles kaputt macht, fange ich dann bei Null an und sind dann eigentlich die Bakterien aus meinem Geburtskanal gegebenenfalls auch weg oder kommen die dann auch wieder? Es dauert nur einen Augenblick.
Genau, ist eigentlich unabhängig von deinem Alter. Also du hast einen bestimmten Status an Bakterien in deinem Darm und wenn du jetzt Antibiotika nimmst und wenn du sehr stark, sehr viel Antibiotika nehmen musst, dann verlierst du auch sehr viel an Bakterien. Natürlich ist die Bakterien sehr unterschiedlich. Manche sind ein bisschen robuster, andere sind anfälliger. Und du hast aber kein Gleichgewicht mehr in deinem Darm, du verlierst an Diversität und bestimmte Stämme sind vielleicht dominanter als andere. Du hast eine schlechte Balance. Ja? Und das wirst du auch spüren. Du wirst, dein Stuhlgang wird sich verändern, bis hin dann, dass du Immunschwäche hast, du bist sehr häufig krank, du bist erkältet, du wirst Verdauungsprobleme bekommen, Durchfall, Blähungen, Verstopfungen, da gibt es verschiedene Symptome, die sich da zeigen können. Und du kannst, das Gute ist aber, du kannst das Mikrobiom wieder aufbauen. Ja, weil es ist ja ein dynamischer Prozess, Dynamik in unserem Leben. Du baust es als Baby auf bis zur Pubertät. Dann hast du ein relativ stabiles Mikrobiom, außer es passiert irgendwas Gravierendes. das vergleiche ich immer sehr gerne mit der Börse. Da hast du ja ganz viele Aktien, die tagtäglich so ein bisschen variieren. Ja, und so musst du, Aktien sind die Bakterien in deinem Darm an der Börse und die Börse ist der Darm sozusagen. Und da gibt es natürlich tägliche Variationen, aber relativ im kleinen Maßstab. Wenn jetzt ein großer Impact ist wie Corona, hast du auf einmal einen riesen Sprung an den Aktienmärkten. Manche profitieren davon, wenige, aber viele verlieren halt an Wertigkeit oder gehen runter. Und genauso kannst du dir das beim Darm vorstellen, bei der Darmflora. Du hast auf einmal eine Erkrankung oder musst viel Antibiotika nehmen. Und dann hast du so, dass einige dominieren und andere verschwinden und du verlierst an Diversität. Und so kann man sich das vorstellen. Man kann es aber wieder aufbauen. Das ist das Gute, weil die Bakterien leben ja an und in uns. Und gerade über Ernährung und Lebensweise kann man da sehr viel machen, um das wieder ins Gleichgewicht zu bekommen.
Kommen wir mal zum Anfang unseres Gesprächs zurück, wo wir über die Unverträglichkeiten gesprochen haben. Wenn ich jetzt, nehmen wir mal an, ich muss einfach mal ein Antibiotika nehmen, auch über eine längere Zeit, und dann mache ich ja im Grunde genommen so ein bisschen Tabula Rasa. Habe ich da nicht auch die Chance, durch einen gezielten Wiederaufbau des Darms schneller gegebenenfalls Unverträglichkeiten auch loszuwerden? Also ich möchte jetzt niemanden mehr motivieren, Antibiotika zu nehmen, deswegen aber so würde ich es mir jetzt einfach mal ganz naiv vorstellen.
Ja, die Möglichkeit besteht. Es gibt sogar im klinischen Sektor schon die Stuhltransplantation. Das ist dann wirklich der letzte Ausweg dann, wenn man auch eine starke Infektion hat durch zum Beispiel Clostridium difficile. Es ist ein ganz böses Pathogen, den wird man nicht los. Und dann macht man eine Darmreinigung, säubert praktisch von innen einmal komplett den Darm. Da kann man auch hohe Antibiotika für nehmen. Das wird aber klinisch begleitet. Und dann nimmt man von einem jungen, gesunden Spender, meistens ist es ein Enkelkind, den Stuhl und transplantiert den. Und dann hat man das komplette Mikrobiom praktisch geimpft von einem gesunden Spender in den Kranken. Und das bildet sich dann aus, regeneriert sich und wächst. Und die Outcomes bei diesen Studien, bei diesen Stuhltransplantationen sind sehr, sehr gut. Gerade bei wirklich klinischen Fällen ist das eine wunderbare Methode. Und die wird auch in Deutschland mittlerweile jetzt angewandt, aber gerade die Amerikaner oder auch die Japaner und Franzosen, die wenden das schon länger an. Und da kann man, daran sieht man, dass das funktioniert. Bei deinem Fall ist jetzt, ist bei der Fragestellung, wenn du natürlich nur Antibiotika eine Zeit lang nimmst und normalerweise nicht so große Probleme hast, kannst du die halt, indem du parallel dazu gleich Probiotika nimmst, dem entgegenwirken, dass nicht so viel kaputt geht. Und dann durch die richtige ausgewogene Ernährung die Darmflora natürlich wieder vollständig aufbauen. Das ist möglich.
Ich habe es gerade in dem Buch von Leon Winscheid gelesen, dass tatsächlich dieses Thema, er nennt es in dem Buch die gelbe Suppe, es so ist, dass man früher wohl schon im Mittelalter Leuten, die eine dauerhafte Durchfallerkrankung haben, tatsächlich den Stuhl von Gesunden dann eben halt zum Essen gegeben hat, genau. Und dass das wohl, wohl immer sofort geholfen hat. Ich meine, das stelle ich mir schon sehr, sehr unappetitlich vor, aber es scheint lustigerweise ja schon im Mittelalter dann bekannt gewesen zu sein, dass sowas ein gutes Heilmittel ist. Und da komme ich auch.
Ist es auch? Ja. Ich glaube, jeder, vielleicht ganz kurz und ich unterbreche, darf, jeder, der Haustiere hat, ein Hund, sieht ja auch, dass ein Hund gerne mal den Stuhl ist, auch den eigenen oder auch Fremden oder auch bei Elefanten ganz spannend, die Kinder, die Babys, wenn die werden ja erst gesäugt die ganze Zeit und dann kriegen die, und die brauchen ja noch viel wichtigere, viel mehr Bakterien, weil die ja Pflanzenfresser sind, nicht so wie wir Allesfresser, die haben ja auch ein bisschen anderes Verdauungsorgan. Da essen die Babys von den Elefantenkühen erstmal den Stuhl von der Mama, von der Elefantenkuh, um die Bakterien dann im Darm aufzunehmen und dann irgendwann auch Pflanzen essen zu können. Also das kennen wir aus dem Tierreich und es wurde im Mittelalter dann natürlich abgekupfert und deswegen auch schon angewandt.
Ja, also kommen wir mal, versuchen wir mal zu den appetitlicheren Themen zu kommen, nämlich zu dem Thema Haut. Du hast ja auch ein Kapitel zum Thema Darmbakterien und Haut. Das heißt, ich kann auch sehen, wie meine Bakterien im Darm aussehen? Von außen?
Im Darm, auch auf der Haut, ja. Wir haben auf der Haut natürlich eine andere Zusammensetzung als im Darm, wobei wir auch einige Bakterien natürlich, die im Darm leben, auch auf der Haut haben. Also gibt da wenige, die auf Beinenoberflächen oder Beinmilieus überleben können. Und die natürliche Hautflora schützt uns ja. Sie schützt uns auch wieder vor fremden Pathogenen. Sie gibt unserer Haut auch wichtige Nährstoffe. weil die ja auch Stoffwechselprodukte, Postbiotika sozusagen, auch produzieren. Die schützt uns aber auch teilweise ja vor äußeren anderen Einflüssen wie Wind, Wasser, Sonne. Ja, deswegen hat man so eine Biofilm praktisch auf der Haut. Und ich glaube, alle Krankenschwestern, aber vielleicht jetzt auch im Corona-Zeitalter, wer viel desinfiziert, der merkt ja, dass die Haut sehr trocken wird. Ja, und das liegt daran, durch die Desinfektion zerstören wir auch unsere natürlich schützende Hautflora. Und dann wird die Haut trocken, anfälliger, kann Risse bekommen. Und deswegen ist eine gesunde Hautflora, hilft halt auch die Haut allgemein gesund und jung zu halten. Und ja, deswegen ist es auch sehr, sehr spannend und wird in zwei Bereiche angewandt mittlerweile, Hautmikrobiomanalysen. Zum einen natürlich im kosmetischen Bereich, die Haut schön jung zu behalten, mit den richtigen, sag mal, Stämmen. Ich meine, denk mal dran, Joghurtmasken, Gurken auf dem Auge, das ist ja nichts anderes als präbiotisch, teilweise auch probiotisch, weil in den Joghurts ja auch Stämme drin sind. Das sind ja Masken, die macht man ja, um die Haut jung und kosmetisch schön zu halten. Und dann gibt es natürlich dermatologische, klinische Anwendungen, wo es um Schuppenfläche geht und solche Sachen, wo natürlich die Mikroorganismen auch eine Rolle spielen.
Dann hast du noch zwei Bereiche in deinem Buch, einmal die Darm-Hirn-Achse und der Darm und die Psyche. Ich hätte jetzt gedacht, das wäre ein Kapitel, aber es ist sogar räumlich ein bisschen getrennt. Über was möchtest du zuerst reden, über das Hirn oder die Psyche?
gehört ja zusammen, können wir zusammen abarbeiten. Es gibt eine Darm-Hirn-Achse, sogenannter Vagusnerv. Ja, der direkt Einfluss auch vom Darm, was da vorgeht, Signale ins Gehirn schießen kann. Da geht es auch um Appetitregulierung, aber auch um Stimmung und solche Sachen. Und das Zweite ist, die Bakterien wieder, die Stoffwechselprodukte produzieren, Postbiotika, wie kurzkettige Fettsäuren, Pyruvate, Propionate, Acetate nennen die sich. Die gehen in die Blutbahn, die können auch die Blut-Hirn-Schranke überwinden und können dann an verschiedensten Stellen im Körper, aber auch vor allem im Gehirn bestimmte biochemische Reaktionen hervorrufen und haben dann Einfluss auf meine Schlafqualität, auf meine Stimmung, bis hin, was ich schon gesagt habe, Appetitregulierung, was ja dann auch wieder einen Einfluss hat. Gibt ja Leute, die haben immer Heißhunger, die haben immer Appetit, die essen natürlich dann auch viel. Das hat dann natürlich auch Einfluss, sag mal, auf die Kalorienaufnahme und dann letztendlich auch aufs Gewicht. Und deswegen ist das Gehirn, der Darm, das zweite Gehirn. Und wir verstehen jetzt immer mehr, wie wichtig die Bakterien dafür sind, weil sie halt diese Postbiotika, diese Stoffwechselprodukte, vor allem die kurzkettigen Fettsäuren, aber auch Serotonin bilden, die dann Einfluss auch auf unsere Psyche haben.
Du hast jetzt wirklich einige Punkte angesprochen, wo unsere HörerInnen wahrscheinlich jetzt hellhörig werden. Ich weiß, dass das Thema Psyche und vor allem das Thema Schlaf immer ein sehr, sehr großes Thema bei uns ist und auch extrem gut gehört wird. Da würde ich jetzt denken an dieser Stelle, das klingt ja super, aber was mache ich jetzt? Also wenn mir jetzt jemand sagt, es könnte auch daran liegen, dass ich schlecht schlafe, an meinem Darm oder an meiner Darmflora oder an dem, was ich esse. Was ist mein Learning oder wie gehe ich jetzt, wenn da eine Ursache liegen könnte, wie gehe ich diesem Problem jetzt auf den Grund?
Genau, also wenn ich wirklich solche Probleme habe, dass ich ständig Schlafstörungen habe und schon einiges auch probiert habe, dann kann ich nur empfehlen, wirklich mal so einen Test bei uns zu machen, weil dann sieht man nämlich, welche Bakterien mir denn fehlen vielleicht, die für den gesunden Schlaf wichtig sind, weil die bestimmte Produkte, kurzkettige Fettsäuren bilden, die wiederum für den Schlafzyklus sehr wichtig sind, auch für die Gemütslage. Und dieser Test, den kann man ja bei uns kaufen, der kostet 139 Euro, da kriegt man nach Hause gesendet, der nennt sich Intest Pro für intestinales Profiling, intestinal für den Darmtrakt. Und dann kriegt man zu Hause so ein Paket, da ist ein Wattestäbchen drin, ein steriles Wattestäbchen und ein kleines Probengefäß mit einer Lösung und man tupfert wirklich nur ganz wenig minimal vom benutzten Toilettenpapier ab bei einer Darmflora-Analyse, rührt mit dem Wattestäbchen das in dieses kleine Probengefäß ein, dreht das Probengefäß zu, packt es in den beiliegenden Briefumschlag und sendet es zurück zu uns in die Labore nach Wildau, bei Berlin ist das. Wir kommen ja aus der Technikhochschule Wildau, sind wir ein Spin-off. Und dort analysieren wir die DNA der Bakterien. Also wir digitalisieren die eigentlich und dann sehen wir, okay, diese Mikrobe ist drin, und diese und diese und wir wissen sogar, wie viel von welcher. Und dann können wir sagen, okay, wir sehen hier, dass bestimmte Lactobacillen unter anderem fehlen. Die spielen aber eine große Rolle beim Schlafzyklus. Und dann können wir dir Empfehlungen ableiten, wie du diese spezifischen Bakterien wieder ansiedeln kannst, damit du bestmöglich dann wieder einen gesunden Schlaf bekommst und weniger Probleme damit bekommst. Zumindest siehst du mit unserem Test, ob es an der Darmflora liegt. Und häufig ist es wirklich so, weil natürlich der Verdauungstrakt und alles hat natürlich einen Einfluss auch auf unseren Schlaf. Wenn wir zur Ruhe kommen, dann wird es natürlich auch signalisiert von den Darmbakterien, weil sie zum Beispiel nicht mehr voll verdauen müssen, in voller Aktivität sind. Und dann runterfahren und die entsprechenden Stoffe dann bilden, um dann schlafen zu können, besser einschlafen zu können und tiefer auch einschlafen zu können, gesünder.
Wo wir schon so konkret bei eurem Test sind, komme ich jetzt doch nochmal zu meinem durchgefallenen Testergebnis. Da ist unter anderem der Punkt, die Kalorienaufnahme ist hoch. So, das heißt, also ich habe hier einen Wert von 20,38 und ein Kuchenstück daneben. Und das ist ja etwas, was meine Frau schon ewig immer zu mir sagt. Ich meine, es gibt keinen Tag, an dem ich keinen Sport mache. Und trotz allem bin ich jetzt nicht super schlank. Ich bin jetzt auch nicht dick, aber ich bin jetzt nicht so, dass man das, also als Antilope würde ich auch nicht durchgehen, sage ich mal so. Und ist das vielleicht einer der Gründe? Also, dass ich ja irgendwas im Darm habe, was dazu führt, dass ich nicht so abnehme, wie ich vielleicht abnehmen sollte?
Also zumindest haben die Bakterien in deinem Darm Einfluss darauf, wie viel Energie du aus Nahrung herausziehen kannst, die du beim Essen aufnimmst und dem Körper zur Verfügung stellen kannst. Und das ist so, dass Studien gezeigt haben, dass das Verhältnis zwischen der Gruppe der Firmicutes mit dem Bacteroides eine Aussage darüber trifft, wie gut du halt diese Nahrungsbestandteile verwerten kannst und dann als Energie dem Körper zur Verfügung stellen kannst. Du hast wahrscheinlich einen sehr hohen Anteil an Firmicutes. Das sind Bakterien, die komplexe Kohlenhydrate sehr gut aufspalten können in ein kleinere Kohlenhydrate, Moleküle, die dann vom Körper besser aufgenommen werden können und dann auch sehr schnell in Energie oder auch in Fett umgewandelt werden kann. Es ist allerdings auch nur ein Anhaltspunkt. Natürlich ist entscheidend, wie viel Energie du allgemein dann aufnimmst im Körper und wie viel Energie du am Tag verbrauchst. Wenn du natürlich ein Couch-Potato bist und nur rumliegst und wenig geistig und körperlich aktiv bist, dann wird diese Energie dann irgendwann in Fett umgelagert, also Energiereserven, gerade bei Kohlenhydraten. Wenn du aber ein sehr aktiver Mensch bist, bis hin zu Leistungssportler, die ja sehr, sehr viel Energie verbrennen, dann muss das nicht unbedingt einen Einfluss einen großen Einfluss auf dein Körpergewicht haben. Aber gerade bei Menschen, die an Übergewicht leiden, bis hin zu Adipositas, ist das natürlich ein Marker, den man sich anschauen sollte und wo man auch ansetzen kann, indem man versucht, diese Firmicutes zu verringern in deinem Darmflora, damit du halt, sag mal, mehr essen kannst, aber nicht mehr Energie aufnimmst. Evolutionär war das natürlich damals gut. Da haben wir ja noch nicht in der Überproduktion gelebt und Allverfügbarkeit von Lebensmitteln, sondern da waren wir ja froh, wenn wir überhaupt was zum Essen hatten. Da mussten wir natürlich sehr viel Energie aus der Nahrung ziehen. Heutzutage ist es ja so, wir haben überall Essen und überall ist die Verlockung groß. Aber wir wollen ja nicht zunehmen, wir müssen eigentlich unseren Schweinehund überwinden, nicht immer zuzugreifen. Und da wäre es ja eigentlich schöner, dass wir weniger von diesen Firmicutes hätten, damit wir nicht so viel Energie aus der Nahrung ziehen. Aber die Evolution, was ich meinte, die dauert halt viel, viel länger, die biologische Evolution, als was wir jetzt in den letzten 100 Jahren in der Industrialisierung vollzogen haben. Und da kommt die einfach nicht hinterher und deswegen haben wir dann so eine Effekte. Und deswegen sehen wir auch häufig, dass die Firmicutes eher erhöht sind in der westlichen Welt. Liegt aber auch daran, weil wir sehr kohlenhydratlastig essen.
Okay, das heißt aber jetzt nochmal ganz konkret, wäre es dann eben so, jetzt in der idealen Welt ist es so, man bekommt seine Testergebnisse und also keiner kann jetzt ja auf meinen Test schauen, das heißt, also man bekommt dann einen Report und da steht dann eben halt drin, dass das und das eben halt im Ungleichgewicht ist, dass das und das mir vielleicht gegebenenfalls fehlt und dann kriege ich Anleitung dazu, dass ich eben es zum einen durch die Ernährung ändern kann. Also es steht dann relativ konkret drin, was ich in Zukunft mehr essen sollte. Und es steht dann auf der anderen Seite drin, gegebenenfalls, dass ich eben halt auch bestimmte Probiotika zu mir nehmen könnte, um den Prozess etwas zu beschleunigen, wenn ich das richtig verstehe, oder?
Genau. Wenn du die Probe dann eingesendet hast und die bei uns im Labor ist, ist die in der Regel so nach 14 Tagen die Ergebnisse da. Dann kannst du dich einloggen in einem interaktiven Dashboard und da kriegst du wirklich einen detaillierten Report erstmal über verschiedenste Themenbereiche bis hin zur kleinsten Mikrobe. Da kannst du dir wirklich durchlesen. Das ist wie eine Enzyklopädie. Du kannst dann auch teilweise auf die Mikroben klicken, wenn wir schon Wissen über die haben und kannst lesen, was die eigentlich machen. Aber natürlich ist es erstmal zusammengefasst in verschiedenen Themenbereichen. Du kriegst deine Schwächen und Stärken wiedergegeben. Und Themenbereiche sind zum Beispiel die Darmschleimhaut, Appetit und Cholesterinspiegel, die Kalorienaufnahme, Schutz der Darmschleimhaut, Entzündungsindikatoren, Energiestoffwechsel, Schlaf- und Gemütszustand und all die Themen. Und du kriegst dann einen Overscore, der ist bei dir bei 59. Ab 60 sagen wir, ist der gut. 59 ist knapp dran, das ist auch schon gut. Aber umso höher der ist, umso besser.
Versuch dich jetzt nicht rauszureden, du hast mich durchfallen lassen.
Wie? Nein, habe ich nicht. Das warst du selber. Das macht der Algorithmus. Das sitzt nicht der Paul und macht das beim Nils. Nein. Das ist ja computergestützt mittlerweile, auch datengetrieben. Wir lernen auch sehr viel mit jedem neuen Datensatz. Und durchgefallen ist auch der falsche Begriff. Du hast einfach diesen Zustand jetzt. Und der ist jetzt auch nicht schlecht, der ist nicht krankhaft. Wärst du jetzt bei 20, 25, unter 30, dann würde ich mir bei dir wirklich Sorgen machen. Aber da in dem Bereich um 60 ist alles okay, das ist ein guter Durchschnitt. Und damit kannst du leben. Du hast aber Potenzial, dich zu verbessern. Und das ist es genau. Bei der Darmflora entscheiden wir natürlich sehr viel über die Ernährung. Und wir geben dir dann Tipps für bestimmte Schwachstellen, die du hast, welche Nahrungsmittel du zu dir nehmen solltest, einbauen solltest in deine Ernährung, damit du bestimmte Bakterien wieder ansiedelst, die dir fehlen, damit deine Diversität und dein Score wieder höher geht und du diese Schwachstellen ja dann eliminieren kannst. Und dazu, was du gemeint hast, gibt es, wenn es sinnhaft für dich ist, ein analytikbasiertes Probiotikum. Wir sehen ja, welche Stämme dir fehlen. Die könntest du in so einer Monatskur dann zusätzlich noch dazu nehmen. Dann siedeln die sich schneller an und kannst du auch diese Schwachstellen dadurch beheben. Man muss aber ehrlich dazu sagen, und das sagen wir auch offen zu all unseren Kunden, kommunizieren wir sehr offen, ist, dass ungefähr 10-15% ist die Genetik, was du von deinen Eltern geerbt bekommst. 10-15% ist das Mikrobiom, was du auch teilweise steuern kannst durch Probiotika. Aber 70% ungefähr ist wirklich dein Mindset und deine Lebenseinstellung. Ja, also was ich auch schon meinte vorhin, wenn du nur Junkfood isst, Couchpotato bist, Alkohol trinkst, kannst du Probiotika nehmen, wie du willst. Da gibt es keine Wunderpillen, sondern dann sterben die natürlich wieder. Die siedeln sich dann kurzzeitig an und dann spülst du die praktisch wieder aus durch deine Augen.
Wie lange würdest du denn aber grundsätzlich sagen, du hattest gerade von einer Monatskur gesprochen, aber reicht ein Monat? Also was würdest du grundsätzlich sagen, jetzt in meinem Fall, wo du sagtest, ich bin jetzt auch kein ganz harter Fall, aber nehme ich sowas ein Monat, 3 Monate, 6 Monate, was ist so das, was man so als Faustregel da sagen würde? Wie lange würdest du so eine Supplementierung empfehlen?
Genau, also unsere Probiotika sind ausgelegt für eine Monatskur, weil die relativ hochdosiert sind. Die sind mikroverkapselt und dann nochmal magensaftresistent verkapselt, damit die in hohen Mengen auch überhaupt im Darm erstmal ankommen, weil die Magensäure zerstört normalerweise sehr viel. Ist ja ein Schutzmechanismus auch vor Pathogenen. Deswegen verkapselt man die. Deswegen Monatskur, eine morgens, eine abends. Und dann siedeln die sich schon nach wenigen Tagen, merkst du das. Es kann auch sein, dass du auf einmal merkst, okay, mein Stuhlgang verändert sich. Das ist ja wie ein biologisches Hacking. Pack auf einmal Bakterien dazu, die ich gar nicht vorher hatte oder die mir fehlen. Und dann kann es auch sein, dass du mal vielleicht Blähungen bekommst. Und dann sagen, das geht aber nach 1, 2, 3 Tagen weg. Und die siedeln sich dann so zwischen 2 und 4 Wochen dann bei dir an. Und dann können die ein Leben lang bei dir bleiben. Ja, je nachdem, wie deine Lebensweise ist. Wenn du dich dann noch gesund und ausgewogen ernährst, bleiben die auch ein Leben lang bei dir. Solange du nicht krank bist oder eine hohe Antibiotika-Kur wieder hast, dann müsstest du es normal machen. Wir empfehlen aber auch wirklich nur einen Monat. Wenn du das jetzt länger machen würdest, dann würden diese hochdosierten Bakterienstämme in diesen Kapseln deine anderen Bakterienstämme, die in deinem Darm natürlich schon leben, verdrängen. Ja, dann würden die dominanter werden und würden die anderen verdrängen. Und dann hättest du halt einen negativen Einfluss. Deswegen auch klar Vorgaben nicht länger als einen Monat machen. Wir empfehlen dann, nach 3 bis 4 Monaten einen zweiten Test zu machen. Dann sieht man nämlich, welche Bakterien haben sich angesiedelt, wie hat sich denn mein Mikrobiom verändert. Und dann kann man sehen, okay, jetzt fehlen mir die und die Stämme, dann kriegt man halt eine andere Komposition oder Rezeptur von probiotischen Stämmen empfohlen und kann dann dort weiter die Schwachstellen bekämpfen. Letztendlich, wir haben auch ein Profil, und da wollen wir eigentlich jeder unserer Kunden hinbekommen. Da ist die Darmflora schon perfekt, da ist sie optimal, der hat viele Stämme, der ist gesund, der ist halt bei dem Scoring weit über 60 dann, ja, und da braucht er keine Probiotika mehr nehmen, weil der hat die schon, sondern der kriegt von uns einen digitalen Pokal und einen herzlichen Glückwunsch und er ist praktisch...
Sowas hätte ich erwartet, ja. Aber nichts von dem.
Du, ja, aber wir wollen ja noch an dir arbeiten und das kriegen wir auch hin. das ist das Ziel.
Paul, ganz kurz, wir haben schon wirklich sehr, sehr viele Sachen gestreift. Ich möchte nur, wenn es Hörerinnen gibt, die jetzt das Thema Darm als Betreff oder im Titel sehen, glaube ich, kommen wir nicht dran vorbei, über das Thema Darmentzündung und Reizdarm zu sprechen. Könntest du da vielleicht mal kurz sagen, was steckt dahinter, was sind die Ursachen und was können wir machen?
Ja, also es ist ein sehr komplexes Thema, also der Reizdarm ist auch ein großes Problem in der deutschen Bevölkerung. Ungefähr 15 Millionen Menschen haben Verdauungsprobleme bis hin zum Reizdarm. Die haben unterschiedliche Symptome. Es kann sein, dass du 30, 40 Mal am Tag auf Toilette gehen musst, wirklich sehr anfällig bist, Durchfall. Kann aber auch sein, das extreme Gegenteil, dass du 10 Tage nicht auf Toilette gehst, weil du sehr starke Verstopfungen hast und einfach nicht kannst. Und wir wissen, dass Reizdarm vor allem auch über eine Dysbiosis nennt sich das, also ein Ungleichgewicht der Darmflora einhergeht. Und je nachdem, welche Bakterien dominieren, welche fehlen und wie stark diese Dysbiosis ist, also diese Dysbakterie ist, umso stärker sind dann auch die Symptome. Das nennt man Reizdarm. Dann gibt es natürlich Entzündungsfaktoren, Morbus Crohn zum Beispiel ist da ein Faktor. Das kann hervorgerufen werden durch eigene Entzündungsprozesse, dass du praktisch die Bakterien, die du hast, die sind bösartig, die erzeugen Entzündungen, du hast dann Blut im Stuhl, du hast Schmerzen, offene Stellen, die sind nicht in Schacht gehalten. Auch hier kann eine gesunde Darmflora entgegenwirken. Oder Clostridium difficile, was ich hier vorhin meinte, eine Infektion, das Keim, der sich einnistet, der die anderen in Schach hält, der dann auch Entzündungen hervorruft, die durch körpereigene biochemische Reaktionen dann entstehen, die dann halt auch offene Stellen im Darm bis hin zu Leaky Gut führen kann. Leaky Gut ist der Begriff dafür, dass du keine intakte Darmbarriere mehr hast und praktisch alles in den Darm, durch die Darmbarriere in die Blutbahn geht und in den Körper zirkuliert. Du musst dir vorstellen, die ganzen Toxine, ganze Mikroorganismen wandern dann auf einmal im Blutorganismus rum, wo die gar nichts zu suchen haben und verursachen dann auch andere Erkrankungen hin. Und da haben wir in Deutschland wirklich Probleme. Das liegt auch wieder an der industriellen Lebensweise, aber auch an übertriebenen Medikamententhemen, bis hin aber natürlich auch zu bestimmten Infektionskrankheiten, die man sich irgendwo eingefangen hat und die dann auch teilweise nicht adäquat behandelt wurden. Mhm.
Wohin geht man dann mit solchen Fällen?
Am besten zum Gastroenterologen. Das ist die klassische Schulmedizin zwar, aber bei so einem klinischen Fällen sollte man seinem Arzt, Internist, Gastroenterologen konsultieren. Der macht in der Regel moderne Gastroenterologen, die beschäftigen sich auch, oder Internisten, die beschäftigen sich mit dem Mikrobiom. Die werden dann entsprechende Analysen auch durchführen, eine Stuhlanalyse, aber auch Entzündungsmarker messen. Und dann Therapie an, wenn man dort nicht gut aufgehoben ist. Leider gibt es auch sehr viele klassisch agierende Schulmediziner, die sich nicht so mit den neuesten Trends beschäftigen, die sehr, viel auch anatomisch gucken mit Magen-Darmspiegelung, kann man ja anatomische Veränderungen sehen, man kann auch Entzündungen identifizieren, aber häufig sieht man halt keine Veränderung des Mikrobioms. Und wenn man auch bestimmte Heilpraktiker besucht oder auch unseren Dienst dann nutzt, da kann man auch zusätzlich noch seine Darmgesundheit checken, das Mikrobiom checken und dann entsprechend Hilfe. Heilpraktiker sind bei der Darmgesundheit heutzutage da moderner und auch unterwegs und verstehen auch, wie wichtig dieses dieses Organ ist für die allgemeine Gesundheit.
Ja, das ist ja unser Schwerpunkt, ehrlich gesagt. Also ich würde mal sagen, wenn wir uns was im Lanzerhof auf die Fahne geschrieben haben, dann das Thema Darmgesundheit, was natürlich auch dann häufig mit dem Thema Fasten und Darmsanierung und allem drum und dran dann auch zu tun hat. Aber ich glaube, das wird jetzt heute wirklich den Rahmen sprengen, darüber auch noch drüber zu sprechen. Ich fand es sehr, sehr spannend. Ich glaube, es gibt noch in deinem Buch wahnsinnig viele weitere Punkte, über die wir hätten sprechen können. Ich glaube, das Thema Immunsystem haben wir nur kurz gestriffen, aber auch da kann man viel zu machen. Nichtsdestotrotz, wir sind jetzt bei über 50 Minuten schon. Ich hatte mal irgendwann, als wir den Podcast gestartet haben, gesagt, ich versuche immer zwischen 10 bis 15 Minuten zu bleiben. Das haben wir heute nicht geschafft. Werden wir einfach gucken, in dem Augenblick, wenn ich dann mal irgendwann nicht mehr durchgefallen bin, dann lade ich dich nochmal ein und dann gucken wir mal, über was wir noch so reden können.
Super, danke dir. Es hat trotzdem sehr viel Spaß gemacht, auch wenn ich es überzogen habe. Und ich komme gerne wieder und helfe dir auch, über die Sicht zu reißen.
Paul, vielen Dank. Eine letzte private Frage noch, was mich wirklich mal interessieren würde. Gibt es eigentlich Studien darüber, dass Männer mehr Blähungen haben als Frauen, genetisch bedingt oder essensbedingt? Oder ist das einfach ein Mythos oder Frauen halten das besser zurück?
Also ich kenne keine Studien. Ich glaube, das ist ein Mythos. Ich glaube sogar, Frauen haben mehr mit Blähungen zu kämpfen als Männer. Männer haben bloß, glaube ich, nicht so viel Scham und lassen es mal lauter raus. Oder auch in Gruppen, wo Frauen doch zurückhaltender sind und anständiger vielleicht. Wobei man auch ganz klar sagen muss, Blähungen gehören zum Menschen dazu, zur Verdauung dazu. Das ist jetzt nichts Unnatürliches. Für uns ist es natürlich Scham, es hat sich entwickelt. Und man sollte es auch, eher ruhig machen, aber es ist nicht geeignet, ihn komplett wegzudrücken. Es verursacht Schmerzen, Völlegefühl und ist unnatürlich, sondern dann eher doch mal auf Toilette gehen oder mal den Raum verlassen und ruhig mal Dampf ablassen in dem Fall, ja. Das ist gesünder und das gehört dazu, ja. Und deswegen gar nicht so viel Scham davor. Aber ich glaube nicht, dass Frauen oder Männer, schon gar nicht Männer, mehr Blähungen haben als Frauen.
Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann hören Sie sich doch auch nochmal die Folge Nummer 65 an. Hier sprechen wir mit Paul Seehorst über die Vorteile von Fermentation. Abonnieren Sie diesen Podcast, damit Sie keine Folge verpassen. Ansonsten machen Sie es gut und bleiben Sie gesund.